September hat sich der erste Megaskandal von Hollywood zum 90. Mal gejährt. Der hat es in sich. Alkohol, Vergewaltigung, Tod und der grösste Filmstar seiner Ära, der Fatty Arbuckle. Bis heute weiss niemand mit Sicherheit, was sich im Westin San Francis Hotel in San Francisco zugetragen hat. Es steht aber fest, an dem Samstag vor dem Labor Day 1921 ist die Starlet Virginia Rappe vor Schmerzen schreiend aufgefunden worden. Ein paar Tage später ist sie tot gewesen. Was es mit dem ersten Megaskandal von Hollywood auf sich hat, klären wir heute auf bei Fact Is.
Radio Kaiser Reck.
Am 5. September hat sich der erste Megaskandal von Hollywood zum 90. Mal gejährt. Der hat in sich Alkohol, Vergewaltigung, Tod und den grössten Filmstar seiner Ära, den Fatty Arbuckle. Bis heute weiss niemand mit Sicherheit, was sich im Westin San Francis Hotel in San Francisco zugetragen hat. Es steht aber fest, an dem Samstag vor dem Labor Day 1921 ist die Starlet Virginia Rappe vor Schmerzen schreiend aufgefunden worden. Ein paar Tage später war sie tot gewesen. Der Mann, der dafür verantwortlich gemacht hat, ist der Stummfilmstar Roscoe Fatty Arbuckle gewesen, der unumstrittene Superstar von seiner Ära. Die Affäre war der erste grosse Skandal in Hollywood und hatte grosse Folgen für die noch junge Filmindustrie gehabt. Der Arbuckle war der Mann, der Buster Keaton entdeckt hat und wo ihm Charlie Chaplin als Mentor dient hat. Er war einer der grössten Komiker von allen Zeiten. 1921 ist er auf dem Höhepunkt von seinem Ruhm. Er ist der erste Schauspieler, der übrigens auch mehr als $1 Million pro Jahr verdient hat. Doch von einem Tag auf den anderen ist aus diesem Grad bei Kind, allseits beliebter Pummelchen Arbuckle, der meistgehasste Mann von Amerika wurde. Am 5. September 1921 hat Arbuckle und ein paar Freunde zusammen vor dem Labor Day eine Party in seiner Suite im Westin San Francis Hotel in San Francisco gegeben. Jemand hat ein paar Mädchen auftrieben und ein paar illegale Kisten Alkohol. Man hat einen Jazzsender gefunden auf dem Radio und die Party ist gelaufen. Einer der Gäste war Virginia Rappe, eine angehende Schauspielerin, die irgendwann mal mit dem Fatty Arbuckle in einem Schlafzimmer gelandet ist, von wo aus die Gäste einige Minuten später markerschütternde Schreie gehört haben. Man ist ins Zimmer gelaufen und hat die Rappe, noch bekleidet, auf dem Bett liegend gefunden. Sie hat sich gekrümmt vor Schmerzen. Der Arbuckle hat berichtet, er hat übrigens bis am Schluss an seiner Version von der Geschichte festgehalten, er sei kurz ins Bad gegangen, weil er sich irgendwie übergeben musste, wo er die Rappe dann ohnmächtig auf dem Boden vorgefunden hat. Er hat sie daraufhin lediglich aufs Bett gelegt. Doch die Rappe hat schliesslich die Worte gesehen, die im Arbuckles Untergang einläuten sollen. Er hat mir das angetan. Der Rappenzustand verschlechtert sich zusehends und 3 Tage später ist sie ins Spital gebracht worden, wo sie schliesslich an einer Bauchfellentzündung infolge von einem Blasenriss gestorben ist. Bei der Einlieferung hat der Rappes Freundin Bambina Maud Delmont den Arbuckle sogar der Vergewaltigung bezichtigt, vermutlich um den millionenschwer Filmstar zu erpressen. Danach ist der Vorfall außer Kontrolle geraten und ist zum Skandal geworden. Der Bezirksstaatsanwalt von San Francisco, der Matthew Brady, hat den Fall aus erst aufgegriffen und hat gegen Arbuckle angefangen zu ermitteln. Er hat den Schauspieler der Vergewaltigung von der Virginia Rappe beschuldigt, unter anderem durch die Verwendung von einem ISIA eingeführten Gegenstand. Gerüchteweise ist von einer Sekt- oder Coca-Cola-Flasche gesprochen worden. Schliesslich ist er SIA durch sein erhebliches Körpergewicht noch erdrückt. Das war der Tod für Arbuckle. In Bradys Motivation war durchaus politisch motiviert. Durch den erwartenden spektakulären Gerichtsprozess hat er sich bessere Chancen auf dem Weg zum Gouverneursposten erhofft. Aus Alliierte sind ihm Boulevardblätter und der Medienmogul William Hearst zu Hilfe gekommen, der unerbittlich auf einen Filmstar eingeschossen hat und allgemein die Verkommenheit Hollywoods angeprangert hat. Moralwächter von jeder Couleur haben für einen Arbuckle Todesstrafe verlangt. Die Studiobosse Hollywoods haben bereits ihr Imperium gesehen bröckeln und hat von ihnen Stars verlangt, mit ihm auf Distanz zu gehen. Aus weiterer Folge vom Skandal hat die Filmindustrie eingewilligt, sich an einer institutionalisierten, freiwilligen Selbstkontrolle zu unterwerfen, die die Moral in Hollywood-Filmen hat sollen überwachen. Schauspieler haben fortan Moralklausel in ihren Verträgen müssen unterschreiben. Der Arbuckle ist zwar von diesen Vergewaltigungs- und Tötungsvorwürfen freigesprochen worden. Er ist lediglich schuldig befunden worden, illegal Alkohol konsumiert zu haben. Alle medizinischen Gutachten und Autopsien zu der Virginia Rappe haben auf keine Vergewaltigung hingewiesen. Die Anklageschrift war ohnehin mehr als löcherig. Die Verstorbene war als kränkliche Trinkerin bekannt, die zudem an chronischer Blasenentzündung gelitten hat. Außerdem hat die Rappe seit ihrer 16. Lebensjahr bereits mehrere illegale Abtreibungen hinter sich gehabt, die letzte nur ein paar Tage vor ihrem Tod. Trotz dem Freispruch war im Arbuckles Karriere am Ende. Neue Aufträge hat er Kinder mehr bekommen. Horrende Anwaltshonorare haben sein Millionenvermögen aufgebraucht. Er hat sich zunehmend in Alkohol- und Heroinabhängigkeit geflüchtet. Seine Freunde haben sich abgewendet. Einzig der Stummfilmstar Buster Keaton hat zu ihm gehalten. Als der Arbuckle am 28. Juni 1933 an Herzversagen gestorben ist, hat Keaton darauf beharrt, dass er an gebrochenem Herz gestorben sei. Der Arbuckle-Skandal hat einen wichtigen psychologischen Bruch verursacht. Jeder hat vorher geglaubt, Filmstars sind so etwas wie Zauberwesen. So sieht das zum Beispiel die Filmhistorikerin Carrie Beauchamp. Aber jetzt ist die Illusion zerstört und die Studiobossen haben Panik davor gehabt, dass das sogar ganz Hollywood könnte zerstören. Von dann an sind die Stars und Skandal Hand in Hand gegangen. Der Untergang von einem Star wird ebenso gefeiert wie sein Erfolg. Ein bisschen mehr erzählen noch vom Roscoe Arbuckle zu seiner Person, gerade nach dem nächsten Stück.
When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons? Join the Black Parade.
Listen here, because it's how we are. Just a man, another.
Jawohl, hier sind wir noch bei Fact Is. Heute das Thema der Roscoe Arbuckle, der allererste Megastar im Stummfilmsektor von dieser Zeit. Der Roscoe Arbuckle, sogar ein Mentor von Charlie Chaplin und ein dicker Freund und Förderer auch von Buster Keaton. Der Roscoe Conkling Arbuckle, wie er richtig heisst, ist am 24. März 1887 in Smith Center, Kansas, USA, geboren und am 29. Juni 1933 in New York gestorben, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe. Er war, wie gesagt, ein US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur. Seinen Spitznamen Fatty hat er bekommen, weil er ein bisschen korpulent war. Aber in Wahrheit hat er natürlich den Namen auch sehr gehasst, obwohl er ihn aus Künstlernamen verwendet hat. Also der Fatty Arbuckle ist einer der ganz grossen Stars vom Stummfilm. Zu seiner Zeit war er sogar beliebter als Charlie Chaplin. Er hat gearbeitet, unter anderem zusammen mit dem Buster Keaton, mit dem er auch eben bis am Schluss sehr eng befreundet war, und mit dem Charlie Chaplin, mit dem Ben Tarpin, Stan Laurel, Oliver Hardy, die berühmt wurde aus Dick und Doof, und dem Bing Crosby. Noch etwas zu seiner Jugend und zu seinem Karrierebeginn. Der Arbuckle ist also in Smith Center, Kansas, geboren und ist eines von 9 Kindern von der Molly und von William Goodrich Arbuckle. Nachdem er ein paar Jahre Bühnenerfahrung im Vaudeville-Theater gesammelt hat, ist er nach Los Angeles gegangen und hat im 1909 einen Vertrag unterschrieben bei dem Filmstudio Selig Polyscope Company. Bis 1913 sind allerdings nur ein paar Auftritte in Kurzfilmen zustande gekommen. Bereits im Jahr 1908, also am 6. August, hat er die Stummfilm-Schauspielerin Araminta Estelle Durfee geheiratet. Sie ja, die unter dem Namen Minta Durfee Arbuckle bekannt worden ist. Nach einem kurzen Abstecher zum Carl Laemmles Universal Picture hat sie Aufstieg bei den Keystone Studios von Max Sennett angefangen. Zu denen ist er gemeinsam mit seiner Frau 1913 hergewechselt. Dort hat also sein Raum angefangen, wo er in der bereits seit 1912 laufenden Polizei-Slapstick-Serie Keystone Cops eine Rolle hat übernommen. Die Serie ist auch von Max Sennett bis 1917 produziert worden und unter anderem hat auch Charlie Chaplin mitgespielt. Der Arbuckle, der trotz seinem Gewicht zu dynamischer Darstellungsleistung fähig war, ist bekannt worden durch ausgelassene und klamaukige Komödien mit Verfolgungsjagd, witzigen Bildern und Tortenschlachten, die er besonders geliebt hat. Tatsächlich ist die allererste Filmversion von einer Tortenschlacht in dem von Keystone produzierten Stummfilm «A Knife from the Deep» zu sehen. In dem spielt der Fatty Arbuckle unter anderem zusammen auch mit Mabel Normand eine der Hauptrollen. Eine Legende sieht übrigens sogar, dass der Arbuckle persönlich der Erfinder von der Tortenschlacht war. Angeblich seien er während einer Woodville-Tournee durch Texas in El Paso gelandet, wo er während einem Picknick am Rio Grande auf die Armee von Pancho Villa gestossen ist, wo am anderen Ufer gelagert hat. Aus purem Vergnügen soll sich die beiden Seiten mit Obst beworfen haben und wo der Arbuckle ein Mexikaner mit einer Studa Banane aus dem Sattel geholt hat, hat auch der Pancho Villa müssen darüber lachen. Im Jahr 1917 hat der Arbuckle den Buster Keaton entdeckt. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Er hat ihm Rollen gegeben in seinen Filmen und hat ihn gleichwohl zum Star gemacht. Die beiden Schauspieler haben eine enge Freundschaft geschlossen, die auch nach dem Arbuckles späteren Lebenstragödie nicht hat können erschüttern. Zum Karriereende und zum Tod vielleicht noch ein paar Worte. Im Laufe der Jahre hat sich zunehmend die Ansicht durchgesetzt, dass der Arbuckle tatsächlich unschuldig war. Geholfen hat es ihm allerdings nicht mehr. Am 27. Januar 1925 hat sich Araminta Estelle Durfee in Paris wegen Böswilligung verlassen von ihm scheiden. Doch schon am 16. Mai 1925 hat er Doris Dien geheiratet. Seine Versuche im Filmgeschäft zurückzukehren sind alle gescheitert und er hat sich mehr und mehr in Alkohol und in seine Heroinabhängigkeit gestürzt. Sein Freund, eben der Buster Keaton, hat ihm zwar helfen, indem er ihn bei seinen Filmproduktionen beschäftigt hat, jedoch auch dort mit weniger Erfolg. Für das Filmstudio Educational Pictures hat er unter dem Pseudonym William B. Goodrich Regie bei einigen Zeichentrickfilmen geführt. Ist jedoch zunehmend schwieriger und reizbarer geworden. 1929 ist schon seine zweite Ehe in Brüche gegangen. Doris Dien hat es begründet mit Böswilligung, Verlassen und Grausamkeit. Anfang 1931 hat sich ein Lichtstreif aufgetan für einen Arbuckle, wo ihm der Jack L. Warner einen Vertrag für insgesamt 6 Kurzkomödien angeboten hat, wo im Vitaphone-Tonverfahren in New York hätte produziert werden sollen. Der Arbuckle hat unterschrieben, denn er hat sogar unter seinem bekannten Namen auftreten. Am 21. Juni 1931 hat er zum dritten Mal geheiratet Eddie Oakley Dukes McPhail. Am 28. Juni ist der letzte Film abgedreht gewesen und einen neuen Vertrag mit den Warner Brothers unterzeichnet. Doch nur ein paar Stunden später ist der Roscoe Fatty Arbuckle immer noch Herzversagen erlegen. Der Buster Keaton, habe ich gesehen, hat darauf beharrt, dass er an gebrochenem Herzen gestorben sei. Der Leichnam ist eingeäschert worden und der ist durch Eddie McPhail im Pazifik verstreut worden. Unzutreffend ist das zeitweise verbreitete Gerücht, der Arbuckles sei auf dem Holy Cross Friedhof in Culver City, Kalifornien begraben. So viel also zu der traurige Geschichte von Roscoe Arbuckle, der eigentlich Komiker wäre und so ein trauriges Leben hätte müssen fristen. Das wäre schon mal gewesen, heute mit der Sendung live aus dem Studio 2 von Radio Kaiserreich mit der Sendung Fact Is. Am Mikrofon für euch der David Emischli. Ich hoffe, es hat noch gefallen und hat noch ein weiteres Mal animiert und angeregt, jetzt euch weiterhin über das Thema zu unterhalten. Auch heute, wie ging, freuen wir uns natürlich auf euer Anruf, euer Anregungen, euer Mitteilungen. Schickt sie ganz einfach an info@swiss-radio.ch. Dann können wir umgehend mit euch in Kontakt treten und schauen, was ihr für Themen habt, für Anregungen oder sogar zu der heutigen Sendung euer Kommentar, den ihr abgebt. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Beiträge. Schaltet das nächste Mal um mich ein, wenn es heisst Fact Is. Wie ihr wisst, jeden Dienstag am Abend um 6:30 kommt die aktuelle Sendung. Am Mittwoch, am Tag drauf also, jeweils um 12:30 kommt die Wiederholung. Fact Is, Hintergrundinfos mit Durchblick, das wär's gsi. Tschüss zusammen, bye bye, macht's gut und habt Sorge.
Desde crío me conducían el soñar, todo era imposición. Desde niño controlaba lo que iba a pensar, mataba la ilusión. Lo que no mata fortalece hoy, ser combatiente me fortalece hoy, por hoy, por hoy. Y nunca quise ser igual, nunca me
Radio Kaiser Reg.